Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und heute werde ich mit meinem Gast ein Thema besprechen, das dem Gedanken von Markenkraft nicht näher sein könnte. Es geht um Siegermarken. Was macht sie aus? Wie entstehen sie? Was müssen wir tun, wenn wir auch eine Siegermarke entwickeln wollen? Dafür habe ich mir, wie gewohnt, einen der führenden Experten gesucht, der zufälligerweise in diesem Herbst auch noch ein Buch zu dem Thema geschrieben hat, Michael Brandner. Michael ist Spezialist für strategische Marken- und Unternehmenspositionierung und Lead-Partner von Ries Global. Seit 30 Jahren berät er nationale und internationale Unternehmen, ist Autor zahlreicher Bücher, Kolumnist und ein gefragter Vortragsredner. Ich habe ihn in der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens kennen und schätzen gelernt und uns verbindet über die Leidenschaft für Marke an sich hinaus auch die hohe Wertschätzung gegenüber dem Werk von Hans Domitzlaff, dem Erfinder der Markentechnik. Willkommen Michael, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Schön, dass du mich eingeladen hast.
Ich sage immer, hinter jeder starken Marke stehen starke Menschen. Und deshalb beginnen wir mit dir als Mensch. Wir wollen dich ein bisschen näher kennenlernen. Deshalb erzähl uns mal, wo bist du aufgewachsen? Wo kommst du her? Wie bist du zu dem Menschen geworden, der du heute bist?
Aufgewachsen bin ich in Rohrbach in Oberösterreich. Das liegt im Mühlviertel, ganz im Norden von Österreich, im Grenzgebiet Deutschland-Tschechien. Bin auf der einen Seite weltoffen aufgewachsen, eben an der deutschen Grenze. Auf der anderen Seite war der eiserne Vorhang in Tschechien. Bin auch hier zur Schule gegangen am Land. Habe dann in Linz Marketing studiert, also Betriebswirtschaft mit der speziellen Marketing- und Rechnungswesen. War dann in einer Werbeagentur und habe mich dann relativ frühzeitig 1996 selbstständig gemacht. Und seitdem bin ich eben als Markenspezialist tätig.
Und auf diesem Weg, gibt es da eine Frage in deinem Berufsleben oder privat, die du dir öfter gestellt hast? Oder Frage immer direkt, wieder?
Na, Frage direkt habe ich mir, glaube ich, nicht gestellt. Aber es gibt immer wieder Persönlichkeiten, die mich auf dem Weg bisher sehr geprägt haben.
Und wer war das?
Ganz zu Beginn sicher im Studium Professor Ernest Kulhavi, der ehemalige österreichische Marketingpapst, der uns ein sehr offenes Marketingbild beigebracht hat. Dann natürlich Al Ries und Jack Trout, die ich Anfang der 1990er Jahre persönlich kennenlernen durfte. Dann der Herr Disch vom Marketingjournal, bei dem ich sehr viel gelernt habe, worauf man achten sollte, wie man Artikel schreibt. Oder dass man eben nicht nur schreiben sollte, sondern wahrscheinlich auch zuerst nachdenken und dann vielleicht schreiben sollte. Da habe ich sehr viel gelernt.
Super. Woher kennst du Wolfgang? Also wie seid ihr euch begegnet?
Ich habe 1993 einen Artikel geschrieben mit dem Titel Der kleine Mann und der Code und den habe ich dann einfach auf Verdacht ans Marketingjournal, also an den Herrn Disch, geschickt. Und er hat ihn auch postwendend, nachdem man etwas überarbeitet hat, veröffentlicht.
Ah, super. Ich habe eine ganz lange Episode mit ihm gemacht. Das ist schon, ich weiß nicht, ist schon, ich glaube, unter den ersten 20. Und das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Also das ist ein echter Grand Seigneur des deutschen Marketings. Das kann ich verstehen, dass er dich geprägt hat.
Und der Herr Disch hat mich auch dann eben dem Hans Domitzlaff sehr nahe gebracht.
Ja, okay. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist so. Was war das erste Geld, was du verdient hast in deinem Leben?
Das erste Geld, also wir haben zu Hause ein Geschäft gehabt, klassischen Gemischtwarenladen, Lebensmittel, Textilien, also alles. Und da habe ich hin und wieder entweder im Verkauf ausgeholfen oder wann zum Beispiel Warenlieferungen gekommen sind, da habe ich mein erstes Geld verdient.
Und warst schon von Marken umgeben?
Ja, ich war schon von Marken umgeben, haben mich aber damals gar nicht so sehr geprägt. Damals wollte ich Lehrer werden.
Okay. Was war denn die erste Marke, die in deinem Leben eine Rolle gespielt hat?
Die erste Marke, die mich geprägt hat, war sicher das Auto meines Vaters, war ein BMW.
Oh, okay. Und was war dein erstes Auto?
Mein erstes Auto war dann ein VW.
Okay. Und wie hat dich die Marke geprägt, BMW? Also hast du das schon so als Marke begriffen? Oder was war der Unterschied zwischen dem VW und dem BMW für dich so als Jugendlicher?
Für mich war immer bei BMW dieses Duell Mercedes gegen BMW. Das hat mich auch schon in frühester Kindheit geprägt. Der Vater eines Freundes hat einen Mercedes gefahren und das hat sich irgendwie so aufs tägliche Leben übertragen, dieses Duell Mercedes gegen BMW.
Also hast du schon erlebt, dass die Marke irgendwie den Charakter nach außen trägt. Es gibt den BMW-Fahrer und den Mercedes-Fahrer. Ja, spannend.
Ja, und das war damals, glaube ich, noch sehr viel ausgeprägter, weil ja damals BMW in den Augen mancher noch stand für bayerischer Mistwagen oder bei Mercedes weggeworfen.
Ja, das stimmt. Das ist ja toll. Also und jetzt bist du heute einer der führenden Positionierungsexperten. Wie ist denn dieser Gedanke überhaupt entstanden? Ich kenne wenige Menschen, die so lange sich so intensiv auch mit Positionierung beschäftigen, und du hast da, glaube ich, einen ganz einzigartigen Zugang. Willst du uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wo dieser Gedanke herkam, wie sich das entwickelt hat und wie deine Verbindung zum Al Ries entstanden ist?
Ja, ich glaube, da haben auch sehr viele Zufälle eine Rolle gespielt. Also der erste Zufall oder glückliche Zufall war, dass ich meine allererste Seminararbeit an der Johannes Kepler Universität zum Thema Werbepositionierung im Tourismus schreiben musste. Also ich habe mir das Thema gar nicht selbst ausgewählt, das ist so irgendwie für mich übrig geblieben. Und ab dem Augenblick hat mich eigentlich Positioning oder Positionierung fasziniert, und ich bin natürlich auch bei der Recherche für diese Seminararbeit natürlich auf das Buch Positioning, the Battle for Your Mind gestoßen. Und ab dem Augenblick war ich Feuer und Flamme für das Thema Positionierung.
Ah ja, und die der Urknall der Positionierung ist ja sozusagen das Buch Positioning von Al Ries und Jack Trout gewesen. Und und du bist dann in Kontakt gekommen mit Al Ries. Also wie ist das passiert?
Also der nächste glückliche Zufall war, dass es damals Amazon noch nicht gab. Weil ich habe in einer österreichischen Tageszeitung im Standard gelesen, 1992, dass es ein neues Buch von Al Ries und Jack Trout gibt, Horse Sense. Und ich wollte dieses Buch unbedingt haben. War dann in der Buchhandlung meines Vertrauens, und die Antwort war, kommt in 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Monaten oder gar nicht. Und daraufhin habe ich dann Kontakt aufgenommen mit dem österreichischen Außenhandelsdelegierten in New York und um die Adresse von Al Ries und Jack Trout gebeten. Diese bekommen, habe dann beiden einen Brief geschrieben, keine Antwort erhalten, habe einen zweiten Brief geschrieben und habe dann das Buch bekommen. Total kommentarlos, es war einfach nur das Buch in einem Kuvert, keine Widmung, nichts. Habe mich dann im Herbst daraufhin nochmal beim Al Ries bedankt. Da war ein Artikel in Business Week über Burger King, und da war der Al Ries zitiert. Ich habe den Artikel ausgeschnitten, habe noch einen netten Brief geschrieben, habe geschrieben, dass ich auch seiner Meinung bin bezüglich Burger King. Und das war es dann einmal. Und im Frühjahr 1993, kann ich mich sehr gut erinnern, war wieder ein Artikel in Business Week. Da war der Jack Trout drinnen zitiert. Und basierend auf diesen Artikel habe ich einen Leserbrief geschrieben an Business Week. Und der ist in der European Edition erschienen, dieser Leserbrief. Was ich nicht wusste, war, dass der auch in der US Edition erschienen ist. Und dann hat der Al Ries mir ausgeschnitten und dann nach Österreich geschickt. Und ab dem Augenblick waren wir dann zuerst über Brief, dann Fax, dann E-Mail in Kontakt.
Über Brief, dann Brieftaube. Ja, super. Und heute bist du Partner bei Ries Global. Und trägst sozusagen den Gedanken weiter. Jetzt ist das ja etwas, was entstanden ist noch lange, lange vor den Neurowissenschaften. Auch sozusagen, da begann die empirische Marketing-Science-Forschung, würde ich mal sagen. Die hatte damals so begonnen. Da gab es dann schon so 10 Jahre unter dem Bauch, aber noch nicht so ganz so lange. Also Ehrenberg Bass war damals ja schon vorbei. Wie passen diese Prinzipien, die ja eher aus einer praktischen Perspektive entstanden sind, heute aus deiner Sicht zu den Erkenntnissen von Neurowissenschaften und eben How Brands Grow etc.?
Ich denke mir, das hat der Jack Trout einmal am besten definiert, indem er gesagt hat, Positioning ist eigentlich Psychologie in praktischer Anwendung. Und in der Psychologie hat sich wahrscheinlich nicht so sehr viel verändert. Natürlich, man hat immer neue Erkenntnisse, man hat auch neue Möglichkeiten, aber diese Basisprinzipien, wie unser Gehirn funktioniert, wie unser Gedächtnis funktioniert, wie unsere Wahrnehmung funktioniert, da dürfte schon aus den Erkenntnissen der 1950er und 1960er Jahre sehr, sehr viel Wahres dran gewesen sein.
Ja, genau. Also das ist ja das mentale Modell, nach dem Ehrenberg Bass auch arbeitet, passt ja sehr gut dazu. Die sagen, am Ende ist eine Marke, ist eine Gedächtnisstruktur, eine mentale, ja, also ein Assoziationsnetzwerk. Das heißt, es folgt dann den Gesetzen der Wahrnehmung. Und jetzt waren die beiden ja Praktiker und haben sehr viel beobachtet, ne? Was bleibt haften, wie bleibt es haften? Also haben einfach so ihre eigene Empirie daraus entwickelt. Oder hilf mal, also da weiß ich den Hintergrund Hintergrund gar nicht so genau. Wie sind Sie denn dann später zu Ihren 22 Immutable Laws of Marketing oder eben diesen Gesetzen der Positionierung? Wie sind Sie da eigentlich zugekommen?
Also die Kernbeobachtung war, glaube ich, in den 1960er Jahren und die hat der Al Rees gehabt. Ihm ist aufgefallen, dass Werbung für einen Marktführer, also dass da so gut wie alles funktioniert. Also egal, ob die Werbung kreativ ist, weniger kreativ ist, ob die emotional ist, ob die rational ist. Irgendwie hat Werbung für einen Marktführer immer funktioniert. Und auf der anderen Seite für kleinere Marken, schwächere Marken, hat so gut wie nichts funktioniert. Also egal, ob die Werbung emotional war, weniger emotional, rational war, weniger rational war. Und das war so diese Ausgangsbeobachtung, dass eigentlich die Position in der Wahrnehmung, im Gedächtnis, im Englischen gibt es das schöne Wort Mind, was leider im Deutschen nicht gibt, eigentlich wichtiger ist als die einzelne Werbung oder die einzelne Botschaft. Und darauf aufbauend ist dann das Gedankenmodell entwickelt worden.
Okay, das passt ja auch zu den aktuellen Erkenntnissen. Also die zum Beispiel zeigen, dass eine große Marke einen riesigen Hebel hat. Also praktisch der gleiche Euro, der ausgegeben wird, automatisch 16 Mal so viel Wirkung entfaltet, wie der gleiche Euro ausgegeben von einer kleinen Marke. Also das eine ist die, und das ist ja auch das Double Jeopardy Law von Ehrenberg Bass, die darüber sprechen, ne? Dass die kleinen Marken halt auch einen wahnsinnigen Nachteil haben, überhaupt groß zu werden. Das ist also ein bisschen ein gezinktes Spiel. Und Positionierung in der Wahrnehmung der Zielgruppe gibt einem einen riesigen Vorteil dabei. Also es ist, weil es effektiver ist. Dann lass uns da doch mal einsteigen. Was ist denn so zum Beispiel das Gesetz des Kontrasts? Ist ja ein klassisches Wahrnehmungsprinzip, Figur und Grund. Ne? So, und was ist dieses Gesetz des Kontrasts? Ist auch in deinem Buch erwähnt, wo wir später noch ausführlich drüber sprechen und was auch jetzt schon eine 5-Sterne-Kaufempfehlung ist. Bitte in den Shownotes direkt klicken. Also was ist zum Beispiel das Gesetz des Kontrasts bei der Positionierung?
Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Gedanke beim Positioning-Modell oder bei der Positionierung generell ist, dass ein Marktführer anders denken sollte als ein Herausforderer. Und ein Herausforderer sollte eigentlich das positive Gegenteil des Marktführers machen. Und der wichtige Aspekt ist das positive Gegenteil. Also es geht nicht darum, dass ich einen Marktführer schlecht mache, so wie es in der Politik gerne passiert unter dem Stichwort Dirty Campaigning, sondern es geht eigentlich darum zu sagen, okay, welche Idee besitzt der Marktführer in der Wahrnehmung? Und was wäre eine positive Gegenidee dazu? Wenn wir nochmal bei BMW, meiner Lieblingsmarke, bleiben. In den 1960er Jahren war ein Mercedes ein Inbegriff von Prestige und Fahrkomfort. Es war eine Art fahrendes Wohnzimmer. Und genau in der Situation hat es natürlich enorm viel Sinn gemacht, wenn ich Mercedes herausfordern möchte, dass ich die positive Gegenidee zu Fahrkomfort besetze, nämlich Fahrfreude. Und damals war eben das Schöne auch noch technisch gesehen, dass ein Auto nicht beides gleichzeitig erfüllen konnte.
Also die Dynamik sozusagen dem Komfort entgegengesetzt.
Genau. So, in Amerika hat es einmal eine wunderschöne Anzeige gegeben, ich glaube so 1973, die Ultimate Sitting Machine versus die Ultimate Driving Machine.
Super. Das passt ja sehr gut zu dem Gedanken, dass manchmal so, klingt fast irrational, das Gegenteil einer guten Idee eine gute Idee sein kann.
Ja, genau, nach dem sucht man. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, wenn man diese Gegenidee sucht, dass man automatisch einen Kontext zum Leben des Verbrauchers hat.
Ja. Hast du aktuelle Beispiele da, wo das gut gespielt ist?
Also eins meiner Lieblingsbeispiele psychologisch gesehen ist in den USA der Wettbewerb oder der Rhetorikwettbewerb zwischen den Abtreibungsbefürwortern und den Abtreibungsgegnern. Für die Abtreibungsgegner ist es relativ einfach, die stehen für Pro-Life, für das Leben. Und was ist die Frage, was ist eine Gegenidee für das Leben? Wahnsinnig schwer, weil man kann ja nicht für Sterben sein. Die positive Gegenidee ist für die Wahlfreiheit der Frau, Pro-Choice. Und damit besitzen eigentlich beide Bewegungen positive Ideen.
Sehr gut. Genau, lass uns noch ein bisschen über the State of Marketing generell sprechen, bevor wir dann zu deinem Buch kommen. Wie siehst du aktuell so die Rolle des Performance-Marketings, was ja in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren eigentlich mittlerweile den Großteil der Marketinginvestitionen verschlingt, aus dem Blickwinkel der Positionierung heraus oder des Brand-Marketings, um mal über Marke zu sprechen? Was ist so deine aktuelle Wahrnehmung?
Zum Thema Performance-Marketing würde ich aktuell sagen, siegt leider das kurzfristige Denken über das langfristige Denken. Also dieses Performance-Marketing verleitet uns dazu, dass wir uns immer nur genau das eine Posting anschauen, genau das eine Video anschauen. Und wir vergessen aber in der Regel auf die kumulative Wirkung der Wiederholung. Nur Marke macht eigentlich Wiederholung aus. Ich brauche eine Idee, die immer und immer und immer wiederholt wird. Wäre eigentlich kein Gegensatz. Die Frage ist eben nur, wann Performance Marketing, dann sollte Performance Marketing auf die Marke einzahlen und eben auch immer wieder diese Idee mittransportieren. Ich habe da vor, wann war das, Ende der 1990er Jahre ein Schlüsselerlebnis gehabt in Bezug auf Performance Marketing. Ich war tätig für eine Möbelhandelskette in Österreich als Berater und der damalige Geschäftsführer hat mir erklärt, entscheidend ist, wie das Flugblatt performt. Alles andere ist unwichtig. Nur genau so kann man im Möbelhaus nicht führen. Weil eben da die Positionierung auf der Strecke bleibt und letztendlich ist auch diese Marke auf der Strecke geblieben.
Heute zählen nur die Klicks.
Genau. Das ist eben gefährlich. Es sollten, also nichts, also ich bin jetzt kein Gegner, dass man die Klicks zählt, aber man sollte nie vergessen, dass man eben auch diese kumulative Wirkung braucht. Mhm. Weil selbst wenn ich heute mit einem Manager von BMW, Audi oder Mercedes sprechen würde und sie fragen würde, was die letztes Jahr im Marketing gemacht haben, würde ihnen wahrscheinlich keine einzige konkrete Maßnahme einfallen. Oder vielleicht eine, die ganz herausragend war. Ist aber kein Problem. Entscheidend ist die kumulative Wirkung. Wenn jede Werbung von BMW auf Fahrfreude eingezahlt hat, war es okay. Wenn jede Werbung von Mercedes auf Komfort und Prestige eingezahlt hat, war es okay. Und wenn jede Werbung von Audi auf Technik eingezahlt hat, war es auch okay.
Mhm.
Auch wenn ich mir die einzelne Maßnahme nicht erinnere.
Ja, und sozusagen Markenführung per Flugblatt oder Markenführung per Click-Counter funktioniert nicht, weil es die große Geschichte, den großen Frame halt nicht weiter erzählt, sondern auf den, sozusagen, wenn es nur auf den Impuls ausgeht. Das heißt aber, was ich gerade rausgehört habe, ist eben, dass Brand und Performance gar kein Widerspruch sein muss. Es gibt also Brand-Performance-Botschaften, also wo, klar, performante, also aktivierende Botschaften kombiniert werden mit dem Weiterspinnen der Markengeschichte. Ich finde, Hornbach macht das auch immer sehr gut. Also ne, allein schon der klassische Kampagne mit dem Hornbach-Hammer damals hat den Absatz der Hämmer des, bei Hornbach mal eben verdreifacht. Ja, aber es war wahnsinnig markenbildend, ja, weil der eingeschmolzene Panzer und die einzelnummerierten Hämmer, die pro Stück 25 Euro kosteten, symbolisierten halt die Hornbach-Idee hervorragend. Und so war das beides. Es war eine Brand-Campaign und gleichzeitig sehr performant.
Hm. Ja, ein wesentlicher Punkt, ich bleibe jetzt ganz kurz im Möbelhandel, ist noch, ist ja auch der Punkt, ich sehe zum Beispiel als Kunde ein Flugblatt von Möbelhändler, ich lege das Flugblatt beiseite, irgendwie erinnere mich, wir bräuchten ja doch einen Schrank oder irgendetwas und dann denke ich unter Umständen an den Marktführer, wo wir längst vergessen, von wem das Flugblatt war. Und deswegen Performance Marketing wirkt in der Regel auch durch die Aktivierung wieder am besten für den Marktführer. Egal, wer letztendlich der Absender war.
Weil archetypisch die Assoziation gestärkt wird, Möbel kaufen und dann an wen denke ich dann?
Ja, genau.
Und du sagst ja auch so sehr schön, Digital First war ja so ein Schlachtruf für viele Jahre. Du sagst ja Mind First. Das, genau. Das beschreibt das dann, ne? Also das heißt, die Vormachtstellung, es geht gar nicht, dass der Kanal ist egal, über den ich die Assoziation aufbaue. Am Schluss zählt es, dass es auf das richtige Bild einzahlt.
Also ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Wir denken ja sehr gerne immer an Einkaufsorte. Und dann sagt man relativ schnell, die Kaufentscheidung fällt in der Einkaufsstraße. Die Kaufentscheidung fällt im Einkaufszentrum. Sie fällt im Computer, im Internet, am Smartphone. Aber das Interessante ist, die Kaufentscheidung fällt immer, ausschließlich und nur in den Köpfen der Kunden.
Der Point of Sale ist der Kopf.
Genau. Es ist der ultimative Point of Sale. Dort wird entschieden, ob ich analog einkaufe oder ob ich digital einkaufe.
Und jetzt hast du ein neues Buch geschrieben über das, was Marken an diesem Point of Sale zu Gewinnern macht, zu Siegermarken. Da mal ein bisschen keck gefragt, braucht es denn noch ein neues Buch über Positionierung? Ist da wirklich, ist eigentlich noch was Neues dazugekommen seit Al Rees und Jack Trout? Was ist dein Blick? Natürlich ist die Antwort ja, aber warum ja?
Ich glaube, es sind zwei Blickwinkel. Der eine, man lernt selbst nie aus. Also man hat selbst immer wieder neue Erkenntnisse, man findet neue Beispiele. Man revidiert teilweise ja eigene Gedanken wieder. Und deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, dass man die Dinge weiterentwickelt. Das war in Al Rees immer extrem wichtig, deswegen hat er auch noch Positioning immer wieder neue Bücher geschrieben, neue Artikel, neue Vorträge etc. Es ist an mir extrem wichtig. Das Interessante beim Schreiben eines Buches ist, man lernt auch selbst dazu.
Ja, aber das finde ich spannend, was du gerade sagst, ne? Man revidiert auch Gedanken. Das ist ja auch ein wirklich spannende Zeit, in der wir leben, dass bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wo man dachte, ah ja, natürlich, Wachstum von Marken entsteht aus loyalen Kunden zum Beispiel. Und dann kommt Aaron Beck-Bass dahin und sagt, nee, statistisch ist das nicht so. Das Wachstum entsteht aus den leichten Kunden. Und da ist die Verbindung zu, was du gerade gesagt hast, ne? Wenn eben Mind First, also wenn die schwachen Kunden, die selten kaufen, an irgendeinem Bedarfsmoment an die Kategorie denken, und dann deine Marke da drin ist, dann das ist der entscheidende Punkt. Und wenn das oft passiert, dann kann man den zusätzlichen Umsatz, den Heavy User machen, kann dann reicht das nicht aus, um das wettzumachen, auch wenn man auf die Heavy User sich konzentriert. Was ist denn so eine Erkenntnis, die du revidiert hast, wo du sagst, ey, das habe ich früher anders gesehen und jetzt bin ich schlauer?
Es sind, glaube ich, zwei Punkte, die ich heute kritischer sehe. Der eine Aspekt ist die Namensgebung. Ich habe früher eher zu Namen tendiert, die fast generisch waren, also fast beschreibend. Dadurch, dass die Überkommunikation so zugenommen hat, würde ich unbedingt mittlerweile wirklich zu ganz eigenständigen Namen tendieren. Und der zweite Aspekt, Positioning selbst als Konzept ist extrem verbal. Mir wird auch das Visuelle immer wichtiger. Also für mich ist wirklich wichtig, dass Marken die verbale und die visuelle Marktführerschaft anstreben.
Cool, da kommen wir auch gleich noch drauf zurück. Da habe ich mir ein paar Notizen zu gemacht. Aber fangen wir sozusagen strukturiert an. Und zwar Kontext. Du sagst, Siegermarken ist ganz wichtig, den mentalen Kontext zu kennen, um eine Siegermarke zu bauen. Was meinst du damit?
Ich bin immer überrascht, wie sehr Marketingverantwortliche und Markenverantwortliche Marke und Kunde als eine Art Einbahnstraße sehen. Das mag jetzt vielleicht aus Unternehmenssicht Sinn machen, aber es macht nie aus Kundensicht Sinn. Kunden haben ganz unbewusst immer einen Blick für das Ganze. Sie sehen den mentalen Kontext in der Kaufentscheidung. Und die eigene Marke spielt eben entweder eine große, eine kleine oder keine Rolle in diesem mentalen Kontext. Und deswegen sollte man aus meiner Warte nie mit der eigenen Marke starten, sondern immer mit dem mentalen Kontext aus Sicht der Kundenwahrnehmung, aus Sicht des Kundengedächtnisses.
Und das ist der Markt. Und du sprichst dann von verschiedenen Arten von Märkten, in denen sich Marken bewegen.
Ich bin ja mit dem Wort Markt oft nicht ganz glücklich. Also ich habe vor kurzem einen Kommentar geschrieben, dass mir eigentlich das Wort Minding lieber wäre als das Wort Marketing. Weil beim Markt denkt man immer eigentlich an den physischen Markt und eigentlich nicht an den mentalen Markt. Aber entscheidend ist wirklich der mentale Markt, also wie der Kunde den Markt wahrnimmt. Und da unterscheide ich eben drei Arten von Märkten: geordnete Märkte, teilgeordnete Märkte und ungeordnete Märkte. Ein sehr schöner geordneter Markt aktuell ist der Markt für Smartphones. Man denkt an Smartphone und die meisten denken an iPhone und oder Samsung Galaxy. Und dann kommt der Rest des Feldes. Wenn man jetzt an den klassischen PC-Markt zum Beispiel denkt, das ist ein teilgeordneter Markt, dann denkt man vielleicht auch an Marken wie HP, Lenovo, Acer, Dell. Was aber jetzt verloren geht, ist die Rangordnung. Und ab dem Augenblick, wo im Kopf der Kunden die Rangordnung verloren geht, verliert auch die Marke an Bedeutung. Weil der Kunde sich dann denkt, es passt, wenn es eine dieser Marken ist. Es muss nicht unbedingt die eine Marke sein, es reicht, wenn es eine von diesen Marken ist. Und in immer mehr Märkten aber herrscht leider Unordnung. Und die Leute haben gar keine Ahnung mehr, wer ist eigentlich führend, wer ist nicht führend. Und dann werden eben ganz andere Kaufentscheidungskriterien wichtiger. Aus Markensicht das Schlimmste natürlich der tiefe Preis.
Und das wäre denn ungeordneter Markt, um das so ein bisschen fassbar zu machen, wären zum Beispiel Beamer. Ne?
Ja,
Also
der schlimmste Markt war sicher Videobeamer. Die sind
mir
wirklich
fällt
noch.
gerade nicht der Beamer ein. Also nicht das iPhone der Beamer, das gibt es nicht aktuell. Okay.
Und ich befürchte im speziell bei der Nachwachs, also das ist auch ein wichtiger Punkt aus meiner Warte. Ich bin in den 1970er, 1980er Jahren groß geworden. Und ich habe noch in sehr vielen Märkten eine echte Markenordnung gelernt und die speichert man fürs Leben ab. Ich befürchte, jetzt in der nachwachsenden Generation, dass immer mehr Unordnung herrscht. Und damit wird auch das Prinzip Marke in Summe schwächer. Das liegt aber nicht am Prinzip selbst, das liegt an der Unordnung in den Köpfen der Kunden.
Das passt ja auch zu der Entwicklung, die General Motors genommen hat. Früher hatte ja General Motors eine sehr klar geordnete Markenhierarchie und hatte immer eine Marke, die eigentlich die Nummer eins war für eine bestimmte Lebensphase. Und dann übergab man sozusagen, wenn du jetzt Ende 20 bist und mittlerweile schon mal ein bisschen Karriere gemacht hast, dann gehst du von Oldsmobile auf Buick. Ich weiß nicht, ob ich es genau richtig habe. Ich glaube, ja, unterste, glaube ich, war Oldsmobile. Und dann
Chevrolet
kam,
war das unterste.
Chevy war ganz unten, dann kam Oldsmobile, dann kam Buick und irgendwann kam Cadillac, so war es. Und je nach sozioökonomischen Status und Lebensphase hatte man plötzlich eine andere mentale Ordnung. Ja, jetzt ist eigentlich Zeit für einen Cadillac. Jetzt muss ich mir den gönnen, weil ne, ich bin ja, I have arrived. So, und dann haben sie plötzlich das aufgebrochen und dann gab es plötzlich einen günstigen Cadillac und einen teuren Buick. Und ne, also eigentlich das, was auch mit VW, ne, mit dem Phaeton so schief gegangen ist. Und das diese Entwicklung, die siehst du also in vielen Märkten. Woran liegt das?
Ja, es liegt in vielen Fällen am Management. Und es gibt eine Aussage, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher General Motors CEO es war, aber ich glaube, in den 1960er oder 1970er Jahren hat ein ehemaliger CEO von General Motors gesagt, wir sind nicht im Autogeschäft tätig, wir sind im Geschäft des Geldverdienens tätig.
Und okay.
Natürlich, wenn ich jetzt nicht mehr im Autogeschäft tätig bin, sondern es geht nur mehr ums Geldverdienen, ja. Dann neige ich dazu, dass ich kurzfristig die Marke nicht nutze, sondern im wahrsten Sinne des Wortes ausnutze. Um kurzfristiges Wachstum zu generieren, ohne zu bedenken, was die langfristigen Folgen sind.
Ja, und das passt auch zu Volkswagen, die wollten nicht unbedingt Ertrag, aber der größte Automobilhersteller zu werden, ist ja ein anderes Markenziel, als das beste Auto herzustellen. Und der Dieselskandal ist eine direkte Folge daraus. Also die mentale Struktur war plötzlich anders. Die wurde nicht aus dem Markenwert herausgetrieben, wofür das Auto optimiert werden sollte, sondern aus dem Wachstumszielen des Konzerns. Ja. Und sind denn Siegermarken aus deiner Sicht immer die größten Marken?
Ich habe versucht, den Begriff Siegermarke auch zu definieren, weil man das
Fangen
ja
wir damit an, genau.
Sollte. Für mich ist eine Siegermarke eine Marke, die einen Markt zuerst mental und dann tatsächlich dauerhaft dominiert. Und das hat jetzt aber mit der tatsächlichen absoluten Größe eigentlich nichts zu tun. Ich kann einen regionalen Markt dominieren, ich kann einen nationalen Markt dominieren, ich kann den Europamarkt dominieren, ich kann natürlich den globalen Markt dominieren. Aber entscheidend ist, dass ich in einem gewissen Bereich mental und tatsächliche Dominanz erreiche.
Und dann bist du ein Sieger. Erstmal in deiner Nische und die
genau.
Nische kann größer werden und kann theoretisch irgendwann die ganze Welt beinhalten, aber das sind die wenigsten Marken, die das schaffen. Ja.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also, was aus meiner Warte eben ganz wichtig ist, dass ein Marktführer anders denken und handeln sollte als ein Herausforderer, Mitläufer, Nischenplayer oder Startup-Unternehmen.
Ja, lass uns darüber nochmal sprechen. Also, das heißt, wie verhalten sich denn die unterschiedlichen Typen von Marken in diesen teilgeordneten, geordneten und nicht geordneten Märkten oder Mindmärkten? Das heißt, was ist da die richtige Strategie?
Also, ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Warte ist, ich habe ein echtes Problem mit Marke A und B wird passieren Modellen. Also diese Kausalität finde ich extrem gefährlich bei diesen eindimensionalen Modellen, weil Erfolg eigentlich immer relativ ist. Er hängt von der eigenen Strategie ab und er hängt auch von den Strategien der Mitbewerber ab. Also man kann auch mit einer durchschnittlichen Strategie sehr erfolgreich sein, wenn der Mitbewerb nur durchschnittlicher agiert.
Der Hecht im Karpfenteich.
Genau. Aber ich habe mal so generelle Prinzipien abgeleitet. Der Marktführer ist der einzige Marktteilnehmer, der in Summe für den Markt eintreten darf und sollte. Es macht nur für den Marktführer Sinn, dass er quasi seine mentale Nische im Kopf größer, größer und größer macht. Also für Coca-Cola macht es Sinn zu sagen, bitte trinkt mehr Cola. Für McDonald's macht es Sinn, bitte esst mehr Hamburger. Das wird weder für Pepsi-Cola bei Cola Sinn machen, noch für Burger King bei Hamburgern. Weil da wird man Werbung für den Marktführer machen. Was ja auch viele Nummer 2, 3, 4, 5 Marken letztendlich machen. Sie machen Werbung für den Marktführer. Weil sie eben viel zu generisch auftreten. Und das ist ja das Privileg des Marktführers, was auch viele Marktführer viel zu wenig schätzen. Der zweite Aspekt, der Marktführer sollte unbedingt sicherstellen, dass die Kunden auch lernen, dass er Marktführer ist. Das gilt speziell gegenüber der nachwachsenden Generation. Es kommen immer ständig junge, neue Leute in den Markt, die vielleicht nicht wissen, wer Marktführer ist und wer nicht Marktführer ist. Und wenn ich da als Marktführer meine Marktführerposition vernachlässige, wache ich unter Umständen eines Tages auf und muss erkennen, dass sie in der nachwachsenden Generation nicht mehr als Marktführer wahrgenommen werde.
Selbst wenn es objektiv noch stimmt. Und das ist die Voraussetzung, vielleicht dann irgendwann nicht mehr Marktführer zu sein.
Genau.
Und du hast. Und du hast dann diesen, Dankeschön, also das ist zum Beispiel eine erste Frage, die sich die Menschen stellen, also die Markenverantwortlichen stellen müssen, wie agiere ich eigentlich gerade hier? Also wenn ich Marktführer bin, dann ist es total ungefährlich für mich, grundsätzlich die Kategorie zu bewerben. Wenn ich aber Follower bin, also Challenger Brand, dann ist es für mich total schwierig. Das heißt, ich muss distinkt sein. Ich muss wirklich anders sein als der Marktführer, um mich dagegen positionieren. Ja, also die klassische Because we try harder von Avis, ja, zum Beispiel. Wir sind also bewusst dazu zu stehen, dass man nicht der Marktführer ist. Oder übrigens auch in unserem Bereich, ne, so als Markenexperten hat ja der Mark Ritson das sehr, sehr gut gemacht, indem er sich als Kontrahent zu Byron Sharp positioniert und damit den größten Hirsch am Platz praktisch als Gegner definiert und dadurch natürlich auch seine eigene Bedeutung sofort erhöht. Weil das ist sozusagen der Rocky gegen XY-Kampf, ne? Da ist Rocky und da ist dann der große Herausforderer.
Das ist ja ein Grund, warum ein Marktführer niemals einen Mitbewerber in den Mund nehmen sollte, weil damit legitimiert er ihn. Während auf der anderen Seite Herausforderer das sehr wohl tun kann, darf und sollte. Aber für einen Herausforderer ist eben der wichtige Punkt, wie wir eingangs besprochen haben, im Idealfall findet er das positive Gegenteil zum Marktführer.
Ja. Und die Siegermarken, die dann in ihrer Nische das schaffen, da hast du in deinem Buch praktisch, da gibt es Gemeinsamkeiten, da gibt es bestimmte Denkmuster, die diese Siegermarken, in egal in welchem Markt sie unterwegs sind, miteinander verbinden, auch teilweise Kombinationen von Denkmustern. Vielleicht können wir da mal ein paar rausgreifen, weil das ist für unsere Hörer definitiv ein sehr saftiges Feld, was auch sehr praktisch ist, wo man, wenn man sich mit Positionierungen oder strategischen Fragen beschäftigt, montagmorgens schon sofort einen Unterschied macht.
Ja, also praktisch, das Denkmuster für einen Marktführer ist ihm, dass er den Markt wichtiger machen sollte. Wenn ich nicht Marktführer bin, kann ich auf mehrere Denkmuster zurückgreifen. Ein wesentliches Denkmuster ist, unser Gehirn schubladisiert gerne Dinge. Also wir geben gerne Dinge in Schubladen. Und wenn ich nicht Marktführer bin, ist oft einer der besten Wege, dass ich eine neue Schublade oder Kategorie erfinde, in der ich Marktführer bin. Ich meine, das war das Geniale beim Dietrich Mateschitz. Er hat kein weiteres Cola lanciert. Er hat den ersten Energy Drink lanciert. Und das Geniale ist eigentlich gar nicht der Markenname Red Bull. Das Geniale daran ist eigentlich, dass er diese Kategorie Energy Drink definiert hat. Er hat damit eine komplett neue Kategorie an Getränk definiert, die er dann gegen den Rest des Feldes positioniert hat. Man ähnlich genial in Deutschland war Dr. Best. Wenn man sich früher zurückerinnert, in den 1990er Jahren, wenn man an normale Handzahnbürsten gedacht hat, war das entweder Blender Dent oder Oral-B. Und irgendwo im Regal ist dann noch die Marke Dr. Best gelegen. Und dann hat man die erste nachgebende Zahnbürste erfunden. Und damit hat sich die Kaufentscheidung in den Köpfen der Kunden verändert. Man hat auf einmal auswählen können zwischen einer starren Zahnbürste und einer nachgebenden. Und je wichtiger Dr. Best die Kategorie nachgebende Zahnbürste gemacht hat, desto wichtiger wurde die Marke Dr. Best. Und heute ist Dr. Best klarer Marktführer.
Und alle anderen Zahnbürstenmarken waren definiert als, es gibt da die flexiblen und es gibt die starren. Und das Gehirn sozusagen polarisiert dann und dann ist die grundsätzliche Entscheidung erstmal, will ich denn eine flexible oder eine starre? Und wenn es auf die flexible fällt, dann fällt einem nur noch Dr. Best ein. Das ist ein sehr, sehr praktischer Tipp. Das heißt, das erste Frage, die man sich stellen sollte, kann ich eigentlich für mein Produkt eine neue Kategorie erfinden innerhalb der Kategorie, in der ich dann der Marktführer bin?
Das ist ja aus meiner Warte mit Abstand die absolute Schlüsselstrategie für Markenerfolg in der Zukunft.
Und du sprichst,
Ja, ist auch speziell, also wenn man jetzt die Online-Marken anschaut, wenn man zum Beispiel sagt, okay, YouTube steht für Video, dann wird Vimeo maximal als Kopie von YouTube wahrgenommen. TikTok hat eine eigene Kategorie Kurzvideo. Und fast alle erfolgreichen Online-Marken besitzen ihre eigene Kategorie. Weil das Interessante ist, die Online-Welt tendiert noch sehr viel zur tendiert sehr viel mehr zur Monopolisierung als die analoge Welt. In der analogen Welt haben wir total gern dieses entweder oder diese Auswahlentscheidungen, ist auch ganz stark geprägt vom Handel, weil ich stehe vor dem Regal, der Handel füllt die Regale voll und da wähle ich aus. Online gibt es diese Regale in dem Sinn nicht, Da gibt es Suchmaschinen und dann bin ich entweder ganz vorne oder ich bin nicht ganz vorne. Dann bin ich schon weg.
Und der Winner-Takes-it-all-Effekt ist dort dann noch wichtiger. Das heißt, die Marken sind dann digital eigentlich noch wertvoller, weil diese Monopolstellung, ne, um Hans Domitzlaff mal zu zitieren, die Monopolstellung in der Psyche des Verbrauchers, die er immer propagiert hat, hat dort einen noch viel größeren Hebel, weil das Monopol halt auch dann irgendwann mal wasserdicht ist, weil man dann wirklich nur noch bei Amazon reingeht und die ganzen anderen, zum Beispiel auch Handelsplattformen kaum noch kennt. Das ist der First Point of Contact, wenn ich dann irgendetwas kaufe. Und du sprichst auch von einem Markendreieck, dass die Dominanz von solchen Siegermarken halt aus einem Dreiklang entstehen, also dass es drei Arten von Dominanz gibt, die man aufbauen kann. Und du hast sie am Anfang schon erwähnt, dass das Visuelle aus deiner Sicht deutlich größer wird. Aber vielleicht das Markendreieck fand ich auch noch ein sehr, sehr knackig und fassbares Konzept. Möchtest du uns da noch was zu erzählen?
Aus meiner Warte sind es drei strategische Eckpunkte, die eine Marke definieren. Das ist der verbale Fokus der Marke, der letztendlich zu einer starken verbalen Position in der Wahrnehmung führen sollte. Das ist der visuelle Fokus der Marke, der zu einer starken visuellen Position in der Wahrnehmung führen sollte. Und das ist der Markenname. Und diese drei Eckpunkte sollten perfekt in der Wahrnehmung und im Gedächtnis der Kunden zusammenspielen.
Und um das praktisch zu machen, das, was du gerade beschrieben hast, diesen Begriff Energy Drink, ist da sozusagen eine verbale Dominanz, weil,
Genau.
ne, weil du damit sozusagen den mentalen Kontext verbal beschreibst. Dann die Markennamendominanz ist also, was ist merkfähiger, was ist merkwürdiger in dem Sinne? Ja, welcher Name bleibt schneller haften, ja, und wird schneller verarbeitet und stärker mit den richtigen Assoziationen aufgeladen? Und die visuelle Dominanz, erklär uns die noch mal ein bisschen genauer.
Und ganz wichtig ist eben, dass eben Marken einen visuellen Unterschied machen. Für Red Bull zum Beispiel. Das sind Dinge, die ändern sich ja dann im Laufe der Zeit. Aber für Red Bull war ganz, ganz wichtig zu Beginn diese kleine 0,25er Slim-Dose. Weil die war total ungewohnt. Wir haben damals nur 0,33, 0,35, 0,5 Liter Dosen gekannt. Und gleichzeitig hat diese kleine Form auch nochmal mental unterstrichen, dass das kompakt und stärker ist. Deswegen sind ja Kompaktwaschmittel in kleineren Verpackungen wie Vollwaschmittel.
Und dann hat es auch noch die gleichen Proportionen grob wie eine Batterie. Und wenn ich
Ja.
Leistung und Kraft verspreche, dann ist die Assoziation mit Sicherheit auch nicht ganz verkehrt.
Genau.
Und das ist ja eigentlich der wenigen, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, ob es überhaupt möglich gewesen wäre, die Red Bull gemacht hat, dass sie weil sie ja die Ersten waren, dass sie diesen Code nicht für sich haben schützen lassen. Also, weil dann kamen ja alle Konkurrenzmarken und nutzen ja dann diesen Code. Genauso wie Apple mit den Veredelungen, mit den matt zellophanierten Verpackungen, die glänzend veredelt sind. Und alle Zulieferer, aber eben auch Kopien von Apple-Produkten benutzen genau diesen Code. Aber das wäre ja bei der Dose auch genial gewesen für Red Bull, wenn sie am Schluss die einzige Dose geblieben wären in dieser Form. Aber das war schwierig
Nein, so, das
wahrscheinlich.
ist immer so ein kritischer Punkt, weil natürlich am Markt wird wichtiger, wenn es Verfolger gibt. Also das Beste, was Coca-Cola passieren konnte, war Pepsi-Cola. Das Beste, was Red Bull passieren konnte, waren eigentlich die vielen Kopien. Und interessant ist ja dann, dass eigentlich die erfolgreichste Kopie oder der erfolgreichste Herausforderer genau wieder auf eine größere Dose gesetzt hat, nämlich auf die 0,5 Liter Dose, um die eigene Idee dieses Monster Energy Drinks zu kommunizieren. The meanest energy supply in the world war der Ursprungsslogan von Monster Energy.
Ja, und da
Das ist
sieht.
ein Gegenteilgedanke drinnen.
Da ist der Gegenteil. Und dann, wo Red Bull für Leistung steht, steht Monster für Erregung. Das sind also, ne, der Nutzen ist gleich, also beide machen wach, aber das eine ist der mentale Eintrittspunkt, wann brauche ich Leistung? Und dann bin ich beim Autofahren, beim Sport, beim Studieren etc. Und Monster eben bei Erregung, ne, wenn ich Rockkonzerte besuche oder die ganze Nacht Videospiele spiele, dann ist plötzlich da ein stärkerer Fit.
Ja, und es ist halt das Spannende, was ja auch oft interessant ist, wenn man zum Beispiel jetzt Tic-Tac nimmt, das ist so die milde Frische, und Fisherman's Friends, sind sie zu stark, bist du zu schwach? Das kommuniziert Monster auch mit, dass eigentlich Red Bull etwas für die Schwächeren ist. Wer wirklich 0,5 Liter verträgt auf einmal, der greift zum Monster. Und das ist natürlich ein sehr schönes mentales Spiel.
Ja, sehr gut. Dann geht es ja am Schluss für Markenmanager immer darum, wo kommt das Wachstum her? Ja. Das heißt also, wo ist der Pfad zum Wachstum? Du sprichst in deinem Buch auch das Thema Overnight Success Marken an. Gibt es das überhaupt?
In der Wahrnehmung auf alle Fälle. Also wir haben von sehr vielen Marken den Eindruck, dass sie über Nacht erfolgreich waren. Aber das Interessante aus meiner Warte ist eigentlich immer, wenn man sich die Zeit anschaut, bevor der große Durchbruch war. Also wenn man sich anschaut, wie ist die Marke wirklich einmal so weit gekommen, bis dieser Übernacht-Erfolg-Eindruck entstanden ist. Also auch noch dieser Tipping-Point-Theorie. Das ist so ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich habe vor 20 Jahren schon mal gefordert, dass es eigentlich mehr Markenhistoriker geben sollte. Ja. Weil wir schauen uns leider immer die erfolgreichen Marken zum Zeitpunkt des Erfolgs an und vergessen dabei den Faktor Zeit. Markenerfolg wirkt immer zeitversetzt. Und deswegen finde ich, am meisten oder am spannendsten ist, wenn man aus der Geschichte von Marken lernt. Also man wirklich lernt, was war die Durchbruchsidee und wie hat sie die Schritt für Schritt am Markt durchgesetzt. Und das aber immer im mentalen Kontext. Eines meiner Lieblingsbeispiele, wie Marken wachsen, ist immer nur Facebook. Weil eigentlich dürfte Facebook ja nicht Marktführer sein. Weil wie 2004 der Mark Zuckerberg Facebook lanciert hat, hat es bereits zwei relativ große soziale Netzwerke gegeben. MySpace und Friendster. Er war eigentlich eine schwache Nummer drei. Aber er war nie eine schwache Nummer drei, weil er war am Anfang das soziale Netzwerk nur für Harvard. Ohne @Harvard-E-Mail-Adresse keine Facebook-Mitgliedschaft. Dort hat er einen Marktanteil gehabt von 90% bei den Studierenden. Vor Harvard weg hat er sich in die Ivy League bewegt, in die acht besten Universitäten der USA an der Ostküste. Vor der Ivy League in Richtung Universitäten generell. Und dann aus einer Position der Stärke hat er das soziale Netzwerk dann 2007 an die Öffentlichkeit freigegeben. Also er hat sich von einer mentalen Marktführerschaft zur nächsten bewegt. Und wenn ich speziell mit Startup-Unternehmen arbeite, ist eine meiner ersten Fragen, wo ist Ihr Harvard? Wo ist die erste mentale Marktführerschaft? Und dann kommt die Frage, die verwirrt viele am Anfang, was ist der kleinstmögliche Markt, den wir definieren können? Also nicht der größtmögliche, weil da verliert man sich, sondern einmal der kleinstmögliche, der Basis ist, um den nächsten Schritt, den nächsten Wachstumsschritt zu schaffen.
Sehr stark.
Das ist spannend, wenn man die Geschichte von Marken verfolgt. Die wachsen in der Regel alle so, vom Kleinen zum Großen. Ich sage ganz gerne vom konkreten Kleinen zum emotionalen Großen.
Ja, und was da in der Geschichte ja auch noch drinsteckt, ist noch ein anderer Aspekt, der Schlüsselnutzer, also Harvard-Studenten, hoher sozialer Status, eine hohe Begehrlichkeit und eine Technik, die nur diesen sozusagen Early Adoptern zur Verfügung stand, ist jetzt auch für mich verfügbar. Ja, ist natürlich ein anderes Ding, als wenn ich in der South Bronx gestartet hätte. Also nur an der South Bronx High School gibt es dieses soziale Netzwerk. Und das, da gibt es ja auch schöne Beispiele, sogar hier aus Deutschland mit Bionade, die ja jetzt ein bisschen schwächelt, also hat sie wieder ein bisschen Auftrieb, aber so die ursprüngliche Bionade-Geschichte, wenn man da Markenhistorie betreibt, ist ja, die hatten ja kein Geld für Werbung und sind dann ja aus den angesagten Kneipen von Hamburg heraus entstanden, ja, die richtigen Key-User zu finden. Oder Aperol Spritz wäre auch ein super Beispiel in die gleiche Richtung. In Florenz, das italienische Lebensgefühl und mit Geduld über mehrere Jahre hinweg. Also erstmal mussten alle Kneipen in Florenz wirklich Aperol Spritz ausschenken und da gab es ganz viele Bilder zu etc. Also erstmal the truth und dann well told und dann ging es in die Multiplikation. Ja, stark. Also das ist eine gute Frage. Wo ist dein Harvard? Das ist eine sehr gute Geschichte. Ich habe ein paar Fragen von Hörern und meinem Kollegen Linus. Viele Grüße an Linus an dieser Stelle. Positionierung bedeutet ja auch, Dinge durchzuhalten. Deshalb komme ich jetzt da drauf. Und ein Thema mal länger zu beackern oder die Geduld zu haben, ja, wir müssen erst mal schauen, dass in Florenz wirklich alle angesagten Kneipen Aperol Spritz ausschenken, bevor wir sagen, wir sind die italienische Cocktailerfrischung. Was kann man tun, um dass das gelingt aus deiner Erfahrung, diese Geduld herzustellen?
Also ich glaube, Geduld ist etwas, was eigentlich nicht zum Management passt, weil Manager sind in der Regel ungeduldig. Ich glaube, es geht vielmehr darum zu sagen, okay, kann ich für Idee eintreten und für Idee kämpfen? Weil wenn ich für Idee eintrete oder auch für Idee kämpfe, dann bin ich fokussiert. Wenn ich sage, okay, ich mache jeden Tag das Thema nachgebende Zahnbürste wichtiger, dann bin ich fokussiert. Und dann passt keine starre Zahnbürste dazu, weil das wäre ein Gegensatz in sich. Und wenn man bei BMW in den 1960er Jahren entschieden hat, man macht das Thema Fahrfreude, die Ultimate Driving Machine, Jahr für Jahr wichtiger, dann ist das ein starkes Signal nach außen und nach innen. Und das zeichnet auch eine starke Positionierung aus meiner Warte immer aus, dass auch nach innen erklärt, was zur Marke passt und was nicht zur Marke passt. Und wenn man jetzt eine Positionierungsidee hat am Papier und man merkt, es ist überhaupt kein Leitfaden nach innen, dann würde ich mir schon mal die Frage stellen, kann das überhaupt die richtige Idee sein? Also wenn ich sage, okay, ich stehe für Qualität oder Kreativität oder Vielseitigkeit oder Partnerschaft und ich sage zu meinen Mitarbeitern, ihr müsst jetzt bei einem Auto darauf achten, dass das kreativ, vielseitig und partnerschaftlich ist, dann ist die Frage, was bedeutet das für die Mitarbeiter, für die Designer, für die Konstrukteure? Keine Ahnung. Fahrfreude kann man sehr schön operationalisieren. Wie muss ein Motor sein, der Fahrfreude verspricht? Wie muss ein Design sein, was Fahrfreude verspricht?
Also eigentlich muss man einen Preis noch ausloben, den gibt es, glaube ich, noch nicht, für den Geduldpreis der Markenführung, die Konsequenz. Also das heißt, ich habe der Versuchung widerstanden, als ich Marketingleiter wurde, alles umzukrempeln und die Kernidee nicht fortzuführen. Also wie bei Dove zum Beispiel, ne? Da kommt ein neuer Marketingleiter und sagt, ja, nee, hier mit Real Beauty, ich glaube, das lassen wir jetzt mal. Wir müssen mal was Neues machen, wir müssen neuen heißen Scheiß produzieren. Und Leute, die dieser Versuchung widerstanden haben, die müssten eigentlich ausgezeichnet werden. Das ist echt schwierig, ne?
Ja, es ist extrem schwer. Also eigentlich müsste ein neuer Marketingleiter sagen, wie kann ich mich in den Dienst der Marke stellen? Das ist
Wie
natürlich das Gleiche für Werbeagenturen. Ich habe eine neue Werbeagentur und die Werbeagentur sagt, wir setzen die Werbelinie fort.
Ja,
Das ist
genau.
ja in sich unlogisch.
Ja. Und das hat ja Domizlaff gesagt, ne? Am Anfang ist man Schöpfer der Marke und dann wird man Sklave der Marke, ne? Man muss eigentlich der Marke dienen, wie du es gerade gesagt hast. Bei der Formulierung von Positionierung, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht kannst du auch widersprechen und sagen, das ist gar nicht so. Aber ist die Gefahr immer, dass es nach außen, wenn man die Positionierung liest, dass sie auch ein bisschen banal klingt? Ja? Die erste nachgebende Zahnbürste. Okay. Gedanken, hast du da Gedanken zu?
Ja, da habe ich einige Gedanken dazu, weil es ist ein Riesenproblem generell der Markenführung oder der Positionierung, dass bei einer Managementpräsentation eine überfüllte Markenidentität, ein überfülltes Markensteuerrad einfach sehr viel genialer ausschaut, als wenn ich sage, okay, ich muss die Marke auf ein Wort und ein Bild reduzieren. Aber das ist ja genau die hohe Kunst. Also Perfektion entsteht eigentlich letztendlich, wenn ich nichts mehr weglassen kann. Hinzufügen ist so super einfach. Man kann überall was hinzufügen. Also wenn ich ein Markensteuerrad nehme oder Markenidentität und sage, ich füge drei Begriffe hinzu, das ist eine der leichtesten Übungen der Welt. Aber zu sagen, okay, ich reduziere das Ganze auf eine einzige Idee, unter Umständen ein Wort, das ist richtig schwierig.
Ja, und dann wirkt dieses Wort so simpel, dass ich nenne das immer den Oh-Shit-Faktor. Oh shit, why didn't I think of it? So, man schlägt sich vor die Stirn und sagt so, ja klar. Offensichtlich. Aber wenn es genau diese Qualität hat, dann hat es auch die Chance, in der Organisation sich durchzusetzen, behalten zu werden und Verhalten zu beeinflussen. Das ist gut. Siehst du eigentlich Unterschiede zwischen B2B und FMCG-Marken in der Positionierung? Was spürst du da? Was gibt es da zu beachten?
Strategisch gesehen würde ich keine Unterschiede sehen, weil unser Gehirn jetzt nicht sagt, ich lebe in der B2B-Welt oder in der B2C-Welt. Unser Gehirn hat gelernt, wie man gewisse Dinge mental einordnet und wie man Marken einordnet. Und das gilt B2B wie B2C. Also es gilt ja genauso in der B2B-Welt, dass man im Endeffekt den eigenen Markt besitzen sollte. Man denkt Schrauben, man denkt Wirt.
Ja. Und man macht den Unterschied, das sind ja, man denkt immer, das ist rationaler, aber die Gedächtnisstrukturen und wie ich an was ich mich erinnere, ist genauso wie wenn ich Privatkunde bin oder normaler Konsument. Das Gehirn, ich tausche mein Gehirn nicht aus, wenn ich an den Arbeitsplatz bei meinem Arbeitgeber komme.
Aus meiner Warte, das ist auch ein wichtiger Punkt, ist Emotion ganz stark an Erfolg gebunden. Also, wenn man sich Red Bull anschaut zum Beispiel, Red Bull sieht heute genauso aus wie Ende der 1980er Jahre. Aber egal, wo der Dietrich Mateschitz in den Ende der 1980er Jahre hingegangen ist, war niemand von dieser Idee überzeugt. Und die Idee hat alles andere als positive Emotionen erweckt. Es war eher so dieser Gedanke, das Ding schmeckt niemandem, das Ding braucht niemand, weg damit. Jetzt mit dem Erfolg ist Red Bull auf einmal ein Vorbild in der Markenführung. Eine wahnsinnig emotionale Marke. Und das ist auch ein Punkt aus meiner Warte, der ein Denkfehler ist, man kann eine Marke nicht mit Werbung emotionalisieren. Ich meine, es gibt tausende Kopien von Red Bull. Und diese tausende Kopien können zu tausenden von Agenturen gehen und sagen, okay, wir brauchen emotionalere Werbung als Red Bull. Wir brauchen eine emotionalere Social Media Kampagne als Red Bull. Man kann nicht so emotional wie Red Bull werden, weil man kann Red Bull diese Sieger- und Originalposition nicht wegnehmen. Und das gilt im B2B genauso. Ein Marktführer löst andere Emotionen aus wie ein Nicht-Marktführer.
Ja, und Leistung ist immer die Grundlage von Emotionen. Die wahrgenommene Leistung. Ja, und die ist relativ. Ja, sehr gut. Wenn du als Experte so eine Positionierung oder eine Firma siehst und so ein Bauchgefühl entwickelst, hier stimmt irgendwas nicht. Wann merkst du, dass die Positionierung eigentlich falsch ist und woran? Und wann ist manchmal nur die Exekution falsch? Weil, ne, Kunden lesen ja keine Strategiepapiere. Die Strategie kann ja super sein, aber schlecht ausgeführt. Gibt es da so ein paar rote Flaggen, die du aus der Praxis kennst?
Ich meine, jetzt im Generellen ist es extrem schwer zu beantworten. Ich glaube, im Spezifischen hat man, also wenn man sich mit Marken beschäftigt, sehr schnell dieses Gefühl, einmal da stimmt irgendetwas nicht. Und dann muss man dann mal überlegen, liegt es wirklich an der strategischen Positionierung oder liegt es eher an der Umsetzung? Aber es lässt sich schwer generalisieren. Deswegen ist aus meinem Punkt immer, man sollte sich gar nicht so sehr die Marke mehr anschauen, sondern man sollte sagen, okay, weg von der Marke. Und hin zum mentalen Gesamtkontext. Und Sie nochmal fragen, wo bewegt sich diese Marke im mentalen Gesamtkontext? Strategisch und von der Umsetzung her. Und dann merkt man sehr viel schneller, ob das Ganze stimmig ist oder nicht stimmig ist.
Also die Gestaltwahrnehmung, ne? So das Ganze, das Mosaik der vielen Signale. Meine Antwort auf diese Frage wäre so ein bisschen in dem Moment, wo ich auch diffus bin in, was will mir das Unternehmen, die Marke überhaupt sagen, dann merke ich, dann ist es eher auch die Exekution, die vielleicht die Grundlage hat, weil einfach keine klare Positionierung da ist, ne? Dann geht man sozusagen einen Schritt tiefer. Aber es kann auch einfach daran liegen, schlechte Exekution, zu viele Botschaften, zu diffus, nicht die richtigen Schlüsselbilder, falsch ausgeführt. So, und dann würde man im nächsten Analyseschritt schauen, okay, was ist denn das Briefing gewesen? So, und wenn das Briefing super klar ist und sehr kraftvoll eigentlich, und dann weiß man, okay, es war die Exekution. Jetzt wollen ja alle Marken wachsen. Gibt es eigentlich so Gründe, warum man nicht wachsen sollte als Marke?
Also ich denke mal, es gibt, also Gründe würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, man sollte erkennen als Verantwortlicher, wann die Marke ihren Zenit erreicht hat. Und der beginnt eigentlich dort, wo man sagt, okay, so sehr ich noch für die Grundidee der Marke kämpfe, so stark ich für die Positionierung eintrete, ich fühle mich auf einmal gezwungen, auf Line-Extensions zu setzen, Brand-Extensions zu setzen. Ich will unbedingt Wachstum um jeden Preis. Das ist spätestens der Moment, wo man darüber nachdenken sollte als Unternehmen, dass man sagt, okay, die Marke hat eigentlich ihren Zenit erreicht. Wir sollten vielleicht über eine zweite Marke nachdenken.
Das heißt, das ist das Signal. Also das, genau, das ist ja interessant für die Markenarchitektur. Das heißt, wann würdest du empfehlen, wann brauche ich eine weitere Marke und wann kann ich die existierende Marke immer noch gesund wachsen lassen?
Ich würde immer sagen, okay, zuerst würde ich das nationale Markenwachstum ausnutzen. Dann würde ich sagen, okay, wie weit lasse ich die Marke internationalisieren? Und dann würde ich aus dieser mal sehr internen Perspektive sagen, okay, wenn ich dort das Gefühl habe, jetzt geht es langsam in Richtung Zenit, dann würde ich nicht versuchen, die Marke zwanghaft zu dehnen, sondern dann würde ich über zweite Marke nachdenken. Das ist der eine Grund, warum ich über zweite Marke nachdenken sollte. Es gibt aber einen zweiten Grund, wenn es Entwicklungen am Markt gibt, von denen ich ausgehe, dass sie das eigene Geschäftsmodell und die eigene Marke bedrohen. Auch dann würde ich über eine zweite Marke nachdenken.
Oder ich entdecke, die dritte Variante wäre vielleicht auch, ich entdecke ein Geschäftsfeld, was ich spannend finde, was ich auch von den Kompetenzen her bedienen könnte, aber was das, was du gesagt hast, den mentalen Frame nicht mehr, nicht sauber bedienen kann. Ne? Dann würde ich sozusagen meine eigene Marke verwässern. Und dann macht es wiederum Sinn, dann das dem Ganzen ein anderes Gefäß zu geben, wo die Bedeutung sich ansammelt.
Ja, weil ich in dem Kontext immer sehr spannend gefunden, dass alle gesagt haben, Steve Jobs ist so das große Markenvorbild. Und Steve Jobs hat eigentlich sehr konsequent aus der mentalen Sicht ein Mehrmarkensystem gebaut. iPod, iTunes, iPhone, iPad. Das war das große Vorbild. Wenn man sich über das da tatsächliche Verhalten angesehen hat, dann dürfte eher Sony das große Vorbild gewesen sein. Wie kann ich möglichst viele Produkte unter meinem guten Markennamen lancieren?
Da war dann nur der Walkman das Einzige, was man als separate Marke hätte sehen können.
Die PlayStation.
Die PlayStation auch, ja, genau.
Die ist ja wirklich sehr eigenständig und ist auch mit Abstand das erfolgreichste Produkt in der Wahrnehmung oder tatsächlich.
Ja, super. Da haben wir doch schon viel gelernt, wie Siegermarken entstehen, worauf man achten muss. Jetzt wenden wir den Blick doch mal in die goldene Markenzukunft. Was siehst du für Voraussetzungen für Marken, die in der Zukunft halt eben sehr erfolgreich sein wollen? Was gilt es da zu beachten? Du hast da so zentrale Do's und auch wiederum Denkmuster über die Zukunft in deinem Buch sehr gut beschrieben.
Also aus meiner Warte extrem wichtig ist, speziell wenn man über die Zukunft nachdenkt, dass man sich nicht in zu großen Visionen verlieren sollte. Zukunft braucht immer eine Verankerung in der Gegenwart. Also das ist aus meiner Warte ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und leider neigen wir aufgrund unserer Bildung und damit unserer Sprache zur Abstraktion. Also wir lieben, speziell das Management liebt große abstrakte Ideen. Ohne Verankerung in der Gegenwart. Deswegen wollten so quasi um 2010 alle Autokonzerne Mobilitätskonzerne werden. Weil die Idee Mobilität ja sehr viel größer ist als die Idee Auto. Das Problem dabei ist der Kunde. Der Kunde denkt nicht in Mobilität. Niemand steht in der Früh auf und sagt, wir brauchen ein Stück Mobilität. Die Menschen denken ganz konkret, sie brauchen ein Auto, sie brauchen ein E-Bike, sie wollen mit der Bahn fahren, sie brauchen einen Flieger. Menschen denken extrem konkret. Und deswegen verlieren sie diese Visionen immer, weil sie spielen sie immer nur in der Zukunft ab. Ein Extrembeispiel war sicher Yahoo. Man, Yahoo war die weltweit führende Suchmaschine. Und dann hat das Management entschieden, diese Idee ist zu klein. Wir brauchen eine größere Idee. Wir wollen wachsen. Und die größere Idee war die Idee Portal. Und wenn natürlich jetzt die Suchmaschine ein kleiner Teil eines Portals ist, dann muss ja der Portalmarkt sehr viel größer sein als der Suchmaschinenmarkt. Das ist die Management-Sicht. Aus Kundensicht war es ganz anders. Aus Kundensicht war die Suchmaschinen-Idee eine extrem konkrete Idee, die Portal-Idee extrem diffus. Deswegen war aus Kundensicht die Suchmaschinen-Idee, die eigentlich kleiner ist, sehr viel größer als die Portal-Idee. Und während Yahoo eben zum Portal mutierte, mit einem kleinen Suchmaschinenfenster, hat man die Suchmaschinen-Idee Google überlassen. Und jetzt ist Yahoo ein digitales Chaos und Google ist die weltweit führende Suchmaschine.
Ja, und da sieht man die Kraft dieser mentalen Marktführerschaft für ein Bedürfnis. Also ich habe das Bedürfnis zu suchen, dann fällt mir eben nur noch Google ein.
Ich habe es spannend gefunden, wenn man zurückblickt jetzt so circa 20, 24 Monate. Wir haben zwei Megathemen gehabt. Das eine war das Metaversum.
Vorangetrieben. Keiner mehr drüber spricht aktuell.
Und das andere war die KI. Und beide waren eigentlich einmal so Zukunftsthemen. Nur die KI hat mit ChatGPT auf einmal eine ganz konkrete Anwendung gehabt. Und damit hat die KI massiv gewonnen, während das Metaversum bis heute keine konkrete Anwendung hat und sie irgendwo diffus in der Zukunft bewegt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man eine Zukunftsidee hat. Also ich bin kein Gegner jetzt von großen Visionen. Aber man sollte sich überlegen, was ist die Verankerung in der Gegenwart? Was ist so quasi diese eine Schlüsselanwendung, die den Durchbruch schafft? Wenn man den Personal Computer nimmt, war die Schlüsselanwendung Tabellenkalkulation, Lotus 1, 2, 3. Digitalfotografie waren es die Pressefotografen. KI war es ChatGPT. Ich meine, KI ist sehr viel größer als ChatGPT. Aber durch ChatGPT hat KI in unserer Wahrnehmung einen ganz konkreten Anlass bekommen.
Es ist fassbar geworden und hat auch direkt Probleme gelöst, also spürbar im Jetzt. Und dadurch glaubte man dann auch an die Zukunft und ist auch bereit, ne? Viele Menschen haben auch dann Lizenzen oder Abos abgeschlossen, einfach nur auf das Potenzial hin. Das wird mir wahnsinnig helfen, weil es halt so konkret anwendbar war. Ne? Mach mir eine Liste für, spuck mir das und das aus. Und das ist ein sehr guter Punkt, sehr guter Hinweis, auch zum Abschluss unseres Podcasts. Montags morgens direkt ganz umsetzbar.
Das ist ein Punkt, vielleicht, wenn man sie Gründungsgeschichten durchliest, die wirklich guten Gründungsgeschichten haben nicht nur eine große Vision, sondern sie haben in der Regel immer, sie lösen immer ein konkretes Problem, was entweder der Gründer gehabt hat oder jemand in seinem Umfeld gehabt hat. Und das sind auch Geschichten, die Unternehmen dann über Jahrzehnte begleiten und auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Die sind nicht erfunden, die sind vielleicht einmal schöner ausformuliert worden, aber die haben einen wahren Kern und positionieren eigentlich die Marke perfekt. Also eine gute Gründungsgeschichte positioniert die eigene Marke, repositioniert auf sanfte und schöne Art und Weise den Mitbewerb und ist der Beginn einer spannenden Wachstumsgeschichte.
Sehr stark. Und wenn das Ganze noch von einem Menschen erlebt wurde, was man dann auch weitererzählen kann, wo man sich gut reinfühlen kann und man stellt sich vor, dieser Mensch handelt und ist in dieser Situation, dann hat man auch noch gehirnfreundlich das Ganze verpackt und daraus gewinnt man eine enorme Glaubwürdigkeit. Klasse. Ja, super. Danke, Michael. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was in deinem tollen Buch drin steht. Deshalb, wie gesagt, Shownotes, Link. Zum Abschluss würde ich dich zu einer Dinnerrunde einladen. Und zwar, du darfst einladen, egal wen du willst, ja, ob tot oder lebendig. Und das ist eine Dinnerrunde zum Thema Markenführung. Wer sitzt da am Tisch und warum würdest du den einladen und über was würdest du gerne mit dem sprechen? Oder ihr?
Okay. Mehrere Personen oder so?
Natürlich, ja, wir können eine große Dinnerrunde machen. Wir können aber auch eine kleine intime machen, also worauf du Lust hast.
Ich würde unbedingt den Hans Domitzlaff einladen, einfach um seinen Kontext kennenzulernen. Weil er das natürlich spannend ist, aber wenn man seine 22 Natur- oder Grundgesetze liest, ist er dort spannend, eben aus welchem Kontext sind die entstanden. Dann würde man natürlich Al Rees und Jack Trout einladen. Ich würde mir auch Steve Jobs einladen, weil der auch nochmal eine ganz andere Perspektive einbringt. Ich würde auch ganz gerne Elon Musk einladen. Mhm. So ein bisschen als Gegenperspektive.
Okay, ja. Der verliert ja gerade irgendwie. In genau. der öffentlichen Wahrnehmung als Marke verliert er sehr stark. Dadurch verliert ja. Tesla als Marke. Aber er verliert auch gleich zwischendurch auch mal seinen Verstand, wenn ich das so richtig einordne, was er so von sich gibt. Aber ist eine andere Geschichte.
Und spannend würde ich vielleicht auch das Gegenpaar finden, Barack Obama und Donald Trump.
Okay, wow, das ist aber eine fette Dinnerrunde. Da geht's hoch her. Und was für Themen besprechen wir da? Oder bespricht ihr da? Ich bin ja nicht dabei. Leider. Ich hatte jetzt gehofft. Komm, Olaf, du darfst auch noch dazu.
Von jetzt in diesem engeren Markenkreis würde ich auch noch, ich würde natürlich dich einladen. Ich würde auch ganz gern in Carsten Killian einladen.
Ja, super.
Und in Herrn Disch und in Ernest Kulhavi.
Klasse.
Und vielleicht dann, in Philipp Kotler.
Okay, super. Also jetzt haben wir es richtig groß. So, und jetzt lösen wir im Laufe dieser Dinnerrunde eine Frage. Was wäre diese Frage?
Ich würde jeden eigentlich interessieren, was dann aus seiner Warte wirklich eine Marke ausmacht.
Das war akustisch gerade nicht zu hören. Wen würdest du fragen?
Mich würde dann wirklich interessieren, was aus den jeweiligen verschiedenen Perspektiven den Erfolg einer Marke wirklich ausmacht.
Super. Und vorher wahrscheinlich erstmal, was eine Marke überhaupt ist, weil da habe ich das Gefühl, dass das auch sehr, sehr, sehr eine hohe Varianz im Markt ist, wenn man je nachdem, wen man fragt, was eigentlich eine Marke ist. Also wir haben zuerst mal definiert, was eigentlich eine Marke ist und dann wir haben eine einheitliche Definition, was den Erfolg ausmacht. Ich glaube, dass diese Reise, das ist ganz toll, super Dinnerrunde. Ich hoffe, ja, wir kriegen die zumindest mental mal hin und finden dann auch Antworten, weil ich glaube, die Antworten bleiben relevant. Marke als Konzept wird uns, ist menschlich, ist eingebaut in unserer Natur und wird uns ewig begleiten. Und deshalb ist es wichtig, das zu verstehen. Weil daraus sowohl Wertschöpfung entstehen kann, als auch ja, großer Schaden, wenn es nicht richtig angewandt wird. Jetzt hast du die Möglichkeit, allen da draußen, natürlich den Hörern, aber allen Markenverantwortlichen, einen Satz noch mitzugeben, der als Bildschirmschoner morgens am Arbeitsplatz flackert zum Thema Positionierung. Was wäre dieser Satz?
Marke ist eine Denkabkürzung, die massiv zur Wertschöpfung des eigenen Unternehmens beiträgt.
Okay, Marke ist eine Denkabkürzung, die massiv zur Wertschöpfung im eigenen Unternehmen beiträgt. Ich hoffe, alle Vorstände haben das gehört. Super. Michael, das war eine große Freude. Herzlichen Dank für deine klugen Gedanken und auch klaren Worte. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch und dass ein Großteil der Hörer jetzt schon gegoogelt und geklickt haben. Vielen, vielen Dank. Mach's gut.
Ja, danke. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag, schönes Wochenende.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.